Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist. Heute dreht es sich um das Thema, ob Magie Fakten braucht und wie Recherche Fantasy-Romane glaubwürdiger macht. Ja, warum braucht Magie Fakten? Denn es ist ja nicht so, als ob Magie realistisch wäre. Dennoch unterstreicht aber ein guter Weltenbau die Glaubwürdigkeit deiner Geschichte. Und Mira Valentin strengt sich bei der Recherche zu ihren Fantasy-Romanen immer ganz besonders an. Für ihre aktuelle Buchreihe Andorin hat sie sogar Conlanging gelernt. Das ist die Kunst, eine eigene Sprache zu entwickeln. Und das hat sie eben für ihren High-Fantasy-Roman getan. Wie genau Conlanging funktioniert und was Mira sonst noch alles an wirklich verrückten und außergewöhnlichen Recherchen ausprobiert hat, das verrät sie dir im heutigen Interview. Mira war ja auch schon einmal bei Bücher und Sonntage zu Gast. In der Folge ging es darum, wie man den eigenen Autorennamen als Marke aufbaut, denn das beherrscht Mira Valentin ebenfalls wie keine andere. Sie hat einen unglaublich hohen Wiedererkennungswert und das nicht nur durch ihre außergewöhnlichen Cosplays und Kostümierungen auf Buchmessen und Lesungen. Also wenn du diese Folge verpasst hast, dann solltest du sie dir unbedingt direkt im Anschluss zur heutigen Episode noch anhören. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn du gerne Danke sagen und den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach mit einer kleinen Spende via PayPal Me machen. Und den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes zur heutigen Episode. Außerdem teile ich mit dir auf Patreon meine Verlagsabsagen zu meinem Venedig-Fantasy-Roman, weil ich finde, dass viele ja oft nur ihre Erfolge teilen, aber dass ein Erfolg aus 99% Absagen besteht, das wird eben oft nicht gezeigt. Und deshalb möchte ich dir auf Patreon meine Verlagsabsagen zu meinem Fantasy-Roman zeigen, mit den Begründungen eben, warum es nicht geklappt hat. Und falls dich das interessiert, dann schau super gerne auch mal auf Patreon vorbei. Da gibt es jede Menge interessante Artikel. Zum Beispiel habe ich auch erst vor kurzem eingeteilt, in dem es um ein Interview geht, das ich mir angehört habe. Das war ebenfalls ein Podcast. Und dieses Interview hat mir tatsächlich dabei geholfen, meine Agentur zu finden. Also falls Themen wie das interessant für dich sind, dann schau unbedingt mal bei mir auf Patreon vorbei. Dort gibt es über 150 Posts, die auf dich warten, von dir entdeckt zu werden, vollgepackt mit interessanten Hintergrundinfos und ganz vielen Einblicken in meinen Autorenalltag, in meine Struggles und in die Projekte, an denen ich gerade momentan so arbeite. Ich würde sagen, jetzt sind wir aber alle schon richtig gespannt, was Mira uns gleich erzählen wird, was denn so ihre verrücktesten Recherchen waren und was sie da schon so alles für ihre Bücher ausprobiert hat. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Mira Valentin. Hallo, liebe Mira, herzlich willkommen schon zum zweiten Mal bei Bücher und Sonntage.
Hallo, Julia, wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Und ich mich erstmal, wir haben heute so ein richtig cooles Thema, da bist du auch wirklich die Expertin dafür. Und zwar geht es um Recherche für deine Romane, ganz nach dem Motto, Magie braucht Fakten. Und eine deiner Romanrecherchen, die hat ja sogar in einem Polizeieinsatz geendet. Aber ich glaube, da kommen wir dann später noch drauf. Auf jeden Fall wird es heute sehr spannend und ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an. Weil ich finde, es ist auf den ersten Blick ja nicht so super intuitiv, dass man für High-Fantasy-Romane auch in der echten Welt auf Recherche geht, weil man könnte sich ja jetzt auch denken, das ist ja sowieso alles nur ausgedacht. Warum recherchierst du denn trotzdem so viel in der wirklichen Welt?
Also ich bin von Hauptberuf her ja eigentlich Journalistin und da lernt man natürlich das Recherchieren von Grund auf. Und es hat im Journalismus den gleichen Hintergrund wie in der Fantasy oder in jedem Buch eigentlich, was man schreibt. Nämlich, dass man das, was man schreibt, ja glaubhaft machen will. Und um was wirklich glaubhaft zu machen, müssen da auch die korrekten Fakten und Hintergründe dahinter stecken. Das heißt also, das hat jetzt vielleicht gar nicht so viel jetzt mit der direkten Recherche zu tun, aber beispielsweise im Weltenbau ist es ja auch so, wenn ich jetzt wenn ich eine Welt baue und da fließt ein Fluss nicht vom Berg ins Meer, sondern vom Meer in den Berg, dann ist es komisch. Und weil auch das einfach nicht real ist. Und genau dasselbe gilt für jedes andere Thema, wo man dann teilweise eben auch eine etwas tiefere Recherche machen muss. Wenn ich einen Schmied habe und der schmiedet irgendwas und ich mache das so wie bei Herr der Ringe, dass ich den Metall in eine Schwertform gießen lasse, dann ist es halt einfach nun mal nicht korrekt. Und wenn ich selber zu einem Schmied gehe und mir das anschaue, wie der ein Schwert schmiedet und wie es wirklich gemacht wird, dann bin ich einfach näher an der realen Welt dran und dadurch ist die Geschichte, hoffe ich jetzt mal, sage ich jetzt mal, auch dem Leser am Ende näher.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass man es auch beim Lesen merkt, nicht nur, wie du es schon sagst, mit selber Schwert geschmiedet, sondern auch zum Beispiel, du hast ja auch schon Kampfsportarten ausprobiert, dass so Kampfszenen einfach authentischer beschrieben sind.
Ja, ganz genau. Also meine aktuelle Reihe, die Andorin-Reihe, da wird eine junge Frau als Kung-Fu-Kämpferin ausgebildet. Ich habe es auch extra so geplottet, dass sie ausgebildet wird und nicht, dass ich starte zu einem Zeitpunkt, wo sie schon die perfekte Kämpferin ist. Weil mir einfach klar war, ich kann jetzt zwar ein Kung-Fu, es war nicht nur ein Kurs, ich habe tatsächlich ein halbes Jahr lang dann Kung-Fu-Training in einem Trainingsstudio gemacht und mir war klar, ich werde da ein paar Grundlagen lernen. Dadurch werde ich Dinge beschreiben können, speziell in der Zeit ihrer Ausbildung, also was ihr während der Ausbildung widerfährt, was die Probleme sind, was sie da macht und so weiter. Aber ich werde es niemals schaffen, so gut in der Zeit Kung-Fu zu lernen, dass ich einen Profi-Kung-Fu-Kämpfer so richtig toll beschreiben kann. Deswegen habe ich auch den Plot auf das angepasst, was ich überhaupt leisten kann. Aber es ist so unglaublich gewesen, wie viel ich dann doch in dieser kurzen Zeit zumindest theoretisch da reingeblickt habe. Und um wie viel besser ich all diese Szenen dann beschreiben konnte. Das hat auch total Spaß gemacht, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, und ich habe sogar den orangefarbenen Gurt gemacht, also den ersten
Wow.
Schülergrad.
Ich glaube, das ist auch so für dich selber ja auch bereichernd, die ganzen Erfahrungen, die du vielleicht auch nur wegen deinen Büchern machst.
Ja, total. Also das war als Journalistin schon so, dieses viele Recherchieren, das hat mich ja auch mit unglaublich vielen Menschen zusammengebracht und hat mich Länder sehen lassen, die man sonst nicht sieht, mit Menschen sprechen lassen, mit denen man sonst nie gesprochen hätte. Und das bringt einem persönlich wahnsinnig weiter. Und das wiederum, glaube ich, hilft einem auch dann zum Beispiel Personen besser zu beschreiben, Figuren zu entwickeln. Also generell rauszugehen und nachzuforschen und auch mit Menschen zu reden und sich Dinge anzusehen, live dabei zu sein, sich selber auszuprobieren, das ist etwas, was generell einem als Autorin oder Autor total hilft. Wobei wir natürlich jetzt auch schon voll in diesem, also da drin sind, in diesem Selbstversuch und Reisen und so. Aber Recherche ist ja durchaus auch das, was alle erstmal als Grundlage nehmen. Nämlich wirklich einmal lesen, sich einlesen, Internetrecherche machen, Bücher kaufen. Und der nächste Schritt wäre dann mit Experten sprechen über irgendwelche Themen. Und eigentlich bei mir ist es so, dass ich erst dann als dritten Schritt diesen Selbstversuch oder das Reisen, also so das Aktive quasi mache. Also für mich ist jede Recherche eigentlich dreistufig. Erstens online, beziehungsweise Bücher. Zweitens der Experte. Und drittens, Selbstversuch beziehungsweise Reisen.
Ja, ich glaube, die meisten von uns fangen online an. Ich schaue auch ganz gerne mir dann irgendwelche YouTube-Videos dazu an und versuche dann auch erstmal so selber ein Grundwissen mir zu erarbeiten, weil ich finde auch, wenn man schon mal die Basics verstanden hat, dann wären auch die Fragen für die Experten natürlich besser und qualifizierter und man sollte denen ja auch Fragen stellen, die man jetzt vielleicht nicht durch eine einfache Google-Suche selber rausfinden kann.
Ganz genau, finde ich einen total wichtigen Hinweis von dir. Das ist letztendlich auch der Grund, warum man zuerst diese Recherche machen sollte. Wenn ich einem Experten mit Fragen kommen, die mir jede Google-Recherche, wie du schon sagst, bringen könnte, dann mag der vielleicht auch gar nicht mehr mit mir reden, weil er mich vielleicht sogar als inkompetent erachtet und so. Genau, also da würde ich jetzt, sagst du ganz, ganz, ganz richtig, ja.
Was war denn so, wenn du zurückdenkst, deine verrückteste Recherche bisher?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, welche Recherche am meisten Spaß gemacht hat. Ob es die verrückteste war, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war eher das, was die Polizei dann gefragt hat am Ende. Aber die schönste, das war ein Wikingerschiff, was ich gemietet habe. Und ich habe das an meinem Geburtstag gemacht, habe quasi gleich die Gelegenheit genutzt, das sozusagen als Geburtstagsparty noch zu machen. Und all meine Gäste mussten mich rudern. Das war sehr cool. Also wir haben auf der Ruhr in Deutschland, da kann man sich tatsächlich ein Wikingerschiff mieten. Und 14 Leute waren mit dabei. Ich durfte dann das Steuerruder halten. Ich habe natürlich zwischendrin auch mal gerudert, aber die meiste Zeit haben nicht wirklich meine Freunde gerudert und ich durfte steuern. Und das war ziemlich cool. Das eine war natürlich für meine Notblutzeit. Saga, wollte ich einfach auch dadurch wissen, wie man so ein Wikingerschiff denn jetzt steuert. Und dabei waren wir natürlich verkleidet im Wikinger-Outfit und haben einfach eine Menge Spaß gehabt. Das war wunderschön. Werde ich nie vergessen. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem richtig, richtig schönen Abenteuer. Bei mir persönlich ist es immer so, dass mir ja schon so die Recherchen immer etwas Mut abverlangen und mich etwas aus meiner Komfortzone rausholen. Und für mich nicht so einfach ist, dass ich mir dann so sage, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Wie ist es denn bei dir? Weil du hast ja auch deinen journalistischen Background, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber kostet es dich trotzdem noch Überwindung, all diese Dinge auszuprobieren?
Ja, zum Teil schon. Ich glaube, das ist auch normal und dem muss man sich auch stellen, wenn man sagt, ich gehe jetzt ins Recherchieren und ich mache das jetzt. Natürlich ist es immer einfach, die Google-Recherche, auch die Bücher. Und ab dem Punkt, wo man sagt, ich will jetzt mal einen Experten dazu holen, ist es natürlich schon allein dieses, ja, wie spreche ich den jetzt an und wird der überhaupt mit mir reden und so weiter. Ich finde es, es ist letztendlich dadurch gar nicht so schlimm, dass ich das ja den Kontakt ja per E-Mail aufbauen kann. Meistens wollen die Experten das auch, die wollen auch gern per E-Mail antworten und nicht am Telefon, einfach weil ihre Fragen dann nicht irgendwie schnell aufgeschrieben und vielleicht verdreht werden, ihre Antworten, sondern weil sie die Antworten niederschreiben können und man das dann in Ruhe nochmal lesen kann. Also meistens wollen die sogar per E-Mail antworten und dann ist auch so eine Kontaktaufnahme per E-Mail gar kein Problem. Manchmal kommt es dazu, dass man dann irgendwann auch mit denen telefoniert. Manchmal bleibt es bei einem reinen E-Mail-Kontakt. Manchmal kommt es auch so weit, dass man die irgendwann trifft. Ich habe auch Leute gerade speziell über die Nordblut-Wikinger-Recherche auch zum Beispiel in solchen, gibt es oft so ein wie Heiterbu zum Beispiel oder in Dänemark gibt es auch ein ganz tolles Freilichtmuseum, wo dann teilweise die Leute als Reenactor und Darsteller da auch arbeiten. Da habe ich Leute auch angesprochen und habe mit denen auch vor Ort mir was zeigen lassen oder mit denen einfach gesprochen. Einmal mit jemandem auch ein Spiel gespielt, was die Wikinger immer spielen. Hnefatafl, da waren wir die Regeln nicht bewusst. Das habe ich mir von so einem Reenactor in Dänemark erklären lassen. Also da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, aber man kann durchaus aus erstmal per E-Mail Kontakt aufnehmen und dann ist es gar nicht so schwer. Und man darf auch sich das durchaus trauen, weil klar kann es sein, dass mal jemand absagt, aber in der Regel sind die Leute schon auch bereit, Auskunft zu geben. Speziell, wenn das es nicht überhand nimmt und man nicht irgendwie alle 3 Tage dahin schreibt, sondern sich halt wirklich nur mit den Fragen an die Leute wendet, die man halt jetzt nicht über die Google-Recherche beantwortet kriegt.
Hast du da auch irgendwelche Tipps, wie du da so die Kontakte knüpfst oder wie du die entsprechenden Ansprechpartner findest?
Ja, also zum Beispiel, man fängt ja mit dieser Online-Recherche an oder eben Bücher, eins von beiden oder beides gleichzeitig. Und da findet man die Autoren dieser Bücher, da findet man Experten, die von einer Zeitung interviewt wurden zu dem Thema. Wie auch immer, man stößt sehr schnell auf Menschen, die bei dieser Recherche ständig eben von den Journalisten oder den Autoren interviewt worden sind und stellt dann schnell fest, okay, wenn ich was über Wikinger wissen will, dann ist der und der irgendwie ein super Ansprechpartner. Jetzt versuche ich mal, ob ich den kriegen kann. Das ist eigentlich meistens so, dass ich auf die Art und Weise die Leute finde. Ganz oft ist es auch so, manche Sachen werden auch ganz offiziell als Kurs angeboten. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um so altes Handwerk oder sowas geht, diesen Schmiedekurs zum Beispiel. Es gibt viele Schmieden in Deutschland, wo der Schmied sagt, um mir was dazu zu verdienen, mache ich am Wochenende so Wochenendkurse, wo Leute sich einmieten können. Da kann man auch mal ganz offiziell einfach so einen Kurs machen. Dann ist man da auch als ganz normaler Teilnehmer. nervt sozusagen den Referenten nicht, sondern man zahlt ja dafür. Man kann das übrigens danach von der Steuer absetzen als Autorin. Und genau, also sowas habe ich zum Beispiel auch des Öfteren gemacht, werde ich demnächst auch wieder machen. Da geht es jetzt um, ich schreibe etwas über einen Steinmetz, der auch Bildhauer ist. Und das Behauen eines Steins ist mir tatsächlich nicht ganz klar. Kann man natürlich auch erstmal viel Recherche machen, aber es geht ja auch um das Gefühl, wann tun die Hände weh, wie lang kann ich so einen Meißel bearbeiten, wie stark muss ich da draufhauen. Einfach das Gefühl, was passiert so während der Bearbeitung von so einem Stein. Und da ist, das sind immer so Punkte, wo ich mir denke, jetzt brauche ich selber ein Gefühl dafür. Jetzt reicht mir ein Video nicht mehr oder ein Experteninterview. Und dann habe ich zum Beispiel eine Bildhauerei, die bieten jetzt auch einfach solche Kurse an. Da habe ich mich jetzt einfach mal angemeldet. Und natürlich, wenn ich dahin gehe, sage ich dann auch, ich bin übrigens auch Autorin und man kommt dann so ins Gespräch, dann ist das meistens ganz locker flockig. Und dann kann ich da auch alle meine Fragen stellen und meistens sagen die dann, boah, wenn das Buch fertig ist, können wir das dann haben. Natürlich schicke ich denen das dann. Also so kommt man auch mit den Leuten dann in Kontakt und die kennen meistens noch jemand anderen zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen, dass die dann sagen, ich kenne übrigens jemanden, der mit mittelalterlichen Methoden den Stein bearbeitet und dann kriegt man gerade den nächsten Kontakt und der ist dann persönlich hergestellt und schon ist das Ganze irgendwie ein Selbstläufer und so geht es eigentlich immer. Also man muss eigentlich nur so ein bisschen offen sein und ja, offen bleiben und auf die Leute zugehen.
Ich finde immer durch die eigenen Recherchen, wenn man es dann wirklich ausprobiert, man kommt immer auch auf Dinge, die einem vorher gar nicht irgendwie bewusst gewesen sind oder die man so online gar nicht hätte rausfinden können. Bei mir war das letztens so, dass ich für ein neues Buchprojekt einen Tag im Blumenladen gearbeitet habe und mir war überhaupt nicht bewusst, dass eigentlich der Vormittag damit drauf geht, die neuen Blumen für die Vasen quasi einsatzbereit zu machen. Da fährst du den Lieferwagen vor und dann sucht man sich die Blumen aus, die man halt braucht, auch für die Bestellungen, um die abzuarbeiten für den Tag. Und dann ist man wirklich erstmal 2 Stunden damit beschäftigt, von diesen ganzen Blumensträußen, die Blätter zu entfernen, dass die Stiele quasi für die Vasen bereit sind und die alle ins Wasser zu stellen. Und das war
Ja,
sowas, das hätte ich vorher gar nicht gewusst.
genau, das finde ich, das ist das Schöne an solchen Sachen, dass man kommt da auf Themen, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre und die dann das Buch auch wieder total bereichern, finde ich voll gut.
Ja,
Das.
genau.
Und
Also es ist einfach.
du reist ja auch immer sehr viel für deine Bücher, ne?
Ja, also ich war so gut wie immer an den Schauplätzen von meinen Romanen, jetzt letztens auch erst auf Mallorca zur Mandelblüte. Dieses Buch hatte ich zwar schon ein bisschen länger geschrieben, aber da werde ich jetzt auch nachträglich quasi noch so ein paar Szenen überarbeiten und die Eindrücke noch ja, ein bisschen authentischer gestalten, wie es jetzt tatsächlich eben im Frühling auf Mallorca aussieht. Mir war zum Beispiel auch gar nicht bewusst, dass gerade Mallorca so krass viele Zitronen- und Orangenbäume hat. Also dadurch war es richtig bunt und farbenfroh, dann da schon im Februar. Und klar, wenn man so drüber nachdenkt, ja, Zitronen- und Orangen reifen im Winter, aber so richtig bewusst war es mir nicht. Und ich habe noch nie an einem Ort so, so viele Orangen und Zitronen gesehen. Also das war schon Wahnsinn.
Klingt wunderschön.
Genau. Ja, und das sind so Sachen, das, wie du schon sagst, das kommt dann erst, wenn man wirklich mal vor Ort auch war und da auch die Atmosphäre aufgeschnappt hat, dass einem dann so Dinge, die vielleicht sogar auch offensichtlich wären, dann nochmal so richtig bewusst werden.
Ja, genau. Atmosphäre, wo du gerade sagst, denke ich zum Beispiel dran. Ich bin auch für die Nordblut-Reihe relativ viel gereist und ich war zum Beispiel auch in Island und da gibt's einen Ort, das Thingvellir, wo also alten Isländer, die Wikinger sich getroffen haben, um ihre Gesetze zu neu zu schaffen und auch zu richten. Und also das war so das Thing halt eben. Das kennt man ja so ein bisschen, das Althing hieß es in Island. Und dieser Ort, der hat mich so kolossal beeindruckt, als ich da stand. Also ich habe da wirklich Dinge gemeint zu spüren, die da im Untergrund vorgehen. Und das sind so Dinge, das kann einem niemand, also wenn man das dann danach versucht, natürlich im Buch so zu beschreiben, ich hoffe, ich habe es so geschafft, wie ich es da auch empfunden habe, als ich da stand. Und das kann einem absolut niemand sonst vermitteln, außer man ist selbst da gewesen. Und das finde ich halt das Tolle, wenn man die Möglichkeit hat zu reisen, die hat natürlich leider nicht jeder, dass man das echt auch wahrnimmt. Also geht dir wahrscheinlich mit deiner Mandelblüte genauso.
Ja, absolut.
Ja, aber ich finde, Recherche sind auch oft ganz kleine Dinge. Also es muss gar nicht so eine Riesenreise sein, die dann auch noch wahnsinnig viel Geld kostet, sondern es geht so ins Detail. Also ich habe zum Beispiel mal einen Protagonisten gehabt, dem wurden beide Daumen abgeschnitten. Und die Frage war dann danach, was kann der denn eigentlich immer noch total gut und was kann der denn gar nicht mehr ohne diese zwei Daumen? Und das hat sich mir erstmal so nicht wirklich erschlossen. Und wenn du das googelst, findest du da auch nicht wirklich was drüber. Und jetzt kann ich mir natürlich nicht meine Daumen abschneiden, so weit gehe ich dann doch nicht für Recherche. Aber was ich machen konnte, war die Daumen mit einem dicken Paketklebeband an die Hand zu kleben, sodass die wirklich gar nichts mehr machen können. Und so bin ich den ganzen Tag bei mir zu Hause rumgelaufen. Ich bin dann auch rausgegangen, habe auch Bogenschießen gemacht. Es hat lustigerweise funktioniert. Ich hatte gedacht, das geht auf gar keinen Fall mehr, aber nein, das ging. Aber zum Beispiel mein Fleisch kleinschneiden ging nicht mehr. Und solche Erlebnisse, die hätte ich nicht, also die sind so einfach. Ja, es ist so eine ganz einfache Recherche, wo man nicht viel machen muss. Man kann sogar daheim bleiben, man muss mit niemandem reden, aber man stellt Dinge fest, die man dann danach super ins Buch schreiben kann. Ja.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass du einmal für eine Recherche auch für längere Zeit nichts mehr getrunken hast, oder?
Getrunken habe ich tatsächlich schon, weil ich wollte auch meinen Körper jetzt nicht schädigen, aber ich habe nichts mehr gegessen. Und ich glaube, jetzt weiß ich es gerade selber gar nicht mehr, ob es 2 oder 3 Tage waren, es war relativ lang und es hat in erster Linie zu Kopfschmerzen geführt. Und ich habe es irgendwann dann auch abgebrochen, weil ich festgestellt habe, boah, das könnte man echt noch ziemlich lang jetzt durchziehen, weil ab einem gewissen Punkt der Körper irgendwie aufgegeben hat. Also der hat am Anfang immer geschrien, gib mir Essen, gib mir Essen. Und irgendwann habe ich dann Kopfschmerzen gekriegt, war schlecht gelaunt, war müde und das war es aber auch. Und ich hatte den Eindruck, das ging jetzt noch eine ganze Weile, bis tatsächlich dieser echte Hunger auftritt, der, den wir alle nicht kennen. Und letztendlich war das eigentlich das, was ich wollte. Also ich wollte dieses Gefühl einmal verspüren und ich habe es aber nicht durchgezogen, weil dann irgendwann der Punkt einfach kommt, wo dann auch so ein bisschen der Selbsterhaltungs- und Gesundheitserhaltungstrieb sagt, lass mal, ist gut jetzt. Das muss nicht sein. Ja, aber trotzdem war es auch eine Erfahrung, die ich so auch wieder bringen konnte im Buch.
Stimmt. Aber jetzt könnte man ja auch sagen, also gerade in Zeiten zum Beispiel von KI, dass du sowas ja vielleicht auch einfach ChatGPT fragen könntest, dass er dir mal beschreibt, wie sich's anfühlt, wirklich Hunger zu haben. Wie stehst du denn zu solchen Recherchemöglichkeiten?
Du weißt ja, was ich über KI denke. Ich bin kein großer Freund von KI. Ich weiß mittlerweile von anderen, also ich habe mir erzählen lassen von anderen Autoren, dass es von ChatGPT wohl auch so eine Bezahlversion gibt, so eine bessere quasi Version. Und die würde schon ziemlich guten Output liefern. Aber ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit der kostenlosen Version von ChatGPT und habe festgestellt, dass das Ding teilweise, also wenn es was wirklich nicht beantworten kann, weil die Frage zu spezifisch ist, dann erfindet ChatGPT einfach irgendetwas. Und das Ding erfindet so unmerkbar und so klug irgendwie, dass man gar nicht checkt, dass das Ding jetzt einfach was erfunden hat gerade und dass die Antwort nicht stimmt. Also wenn ChatGPT das tun würde, oder ich weiß nicht, wie es bei anderen KIs ist, ich kenne mich da wirklich nicht gut aus, weil ich es einfach nicht gerne nutze. Wenn diese KI antworten würde, tut mir leid, das weiß ich nicht, dann würde ich sie vielleicht benutzen. Aber das Problem ist, dass sie halt, wenn bei Nichtwissen mit Fake-Info antwortet. Und das möchte ich nicht. Das muss ich dann permanent nachprüfen. Also ich mache ständig, wenn ich es denn mal nutze, andauernd Faktenchecks hinterher. Und dann kann ich mir die Frage gleich sparen, weil ich bin in Google-Recherche ziemlich gut durch meinen Beruf. Und wenn ich eh jede Antwort von ChatGPT erstmal mit dem Faktencheck durchchecken muss, dann kann ich es mir einfach aussparen. Also von dem her ist das tatsächlich etwas, was ich nicht nutze. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man das nutzen möchte und diese etwas bessere Version hat, dass man da auch vielleicht gute Hilfe kriegt. Aber ich empfehle einen Faktencheck trotzdem.
Ja, definitiv. Das mit dem Faktencheck, das sollte man nie auslassen. Ja, wenn du jetzt so zurückdenkst an deine ganzen Recherchen, erzähl mal, welche dir vielleicht so besonders auch im Gedächtnis geblieben sind. Du hast ja auch schon verrückte Dinge probiert. Kann ich mich auch erinnern, dass du da so Livestreams mit einer anderen Autorin zusammen gemacht hast, wo ihr ganz crazy Sachen auch verkostet habt.
Ja, das machen wir immer wieder gern. Das ist eine Freundin von mir und die mag das eigentlich gar nicht, aber die lässt sich von mir immer so mitreißen. Irgendwie kann sie dann doch nicht sich rausziehen, sondern muss immer mitmachen. Wir haben auch schon gemeinsam Reisen gemacht und da ging das los, dass wir verrückte Dinge gegessen haben, also Spezialitäten des Landes, in dem wir waren. Zum Beispiel haben wir auf Island Hakal gegessen. Das ist dieser Gammelhai und einen Schafskopf mit Auge. Und ja, die Nicole fand das ziemlich eklig und wir haben danach dann irgendwie bei uns zu Hause weitergemacht. Also wir haben auch Surströmming geöffnet. Das war gar nicht so schlimm, wie immer alle tun. Also ich musste da nicht von kotzen. Ich habe das sogar gegessen. Dann hatten wir tausendjährige Eier und natürlich Insekten. Also Insekten, die esse ich wie Chips, das ist mir total egal. waren schon so ein paar eklige Sachen. Aber Milbenkäse hatten wir, der war eigentlich recht lecker. Also wir suchen, wir, ah ja, in, da war allerdings Nicole nicht dabei, aber in Malaysia habe ich dann auch endlich die tolle Durianfrucht ausprobiert. Die Stinkfrucht, Kotzfrucht, fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich glaube, ich bin mittlerweile so abgehärtet, was das Essen von skurrilem Zeug angeht. Da kann man mir gar nicht mehr so groß Angst mitmachen. Das stimmt. Aber was auch noch mal so eine Recherche war, die sehr skurril war, die ist auch hier, glaube ich, im Dorf ziemlich aufgefallen oder wurde drüber geredet. Ich hatte, also manchmal ist es auch so ein bisschen nerdig bei mir, weil in dem Fall, glaube ich, hätte ich das jetzt so einfach irgendwie schreiben können. Und stattdessen habe ich da so ein großes Ding draus gemacht, weil ich die Frage halt unbedingt klären wollte. Und die Frage war, kann man mit Blut auf Pergament schreiben und es anschließend wieder abkratzen? Und das hat mir halt auch niemand beantworten können. Da habe ich alles Mögliche probiert, bis ich dann gedacht habe, okay, aus, jetzt mache ich Selbstversuch, ich brauche ein Pergament, ich brauche Blut und jetzt schreibe ich mit Blut auf Pergament. Das Pergament war sehr schnell das konnte man ja im Internet bestellen, das war sehr schnell da. Und das Blut war halt so ein bisschen die Frage, also ich wollte es nicht ungern mein eigenes nehmen. Und deswegen bin ich dann zu einem Bauer hier im Dorf, der Schlachttag hatte und habe ihm dann halt nach einer Dose voller Blut gefragt. Und das war echt ein bisschen eklig. Also erstens mal hat er das total schräg gefunden, aber er hat mir natürlich was gegeben und das haben wir alle mitgekriegt, glaube ich. Und damit bin ich dann nach Hause und habe dann tatsächlich mit diesem, ich glaube, es war Rinderblut, auf das Pergament geschrieben mit einer Feder und es hat funktioniert und ich konnte es danach auch wieder abkratzen und war eklig, aber ja, hat funktioniert.
Sehr interessant, alles um Zeichen für die Wissenschaft.
Ja, genau. Alles für die Wissenschaft, ja. Genau. Nee, aber was mir auch noch einfällt, also ich glaube, eine der größten Recherchen oder der langwierigsten, die ich gemacht habe, war die Sprache für Andorin. Das würde ich tatsächlich auch unter Recherche verbuchen, obwohl es natürlich nochmal was ganz Spezielles ist. Es nennt sich Conlanging. Da war es so, dass ich wusste, das Buch wird auf einem Übersetzungskonflikt, also einem sprachlichen Konflikt basieren. Also eine Gottheit flüstert in einer fremden Sprache, drei Propheten versuchen das zu übersetzen und jeder übersetzt minimal anders, aber diese kleinen Unterschiede führen am Ende zu einem Krieg im ganzen Land. Und da war es so, dass ich halt wusste, also normalerweise glaube ich, kann man eine fremde Sprache in einem Buch auch einfach einmal kurz auf die Tastatur einhacken und das, was dann rauskommt, ist halt jetzt die fremde Sprache. Kann man machen, wenn das Wesen, was da spricht, nur einmal kurz auftaucht, dann direkt gefressen wird oder erschossen und dann ist es eh weg und dann brauche ich mir auch keine Sprache ausdenken. Aber in dem Fall war die Sprache doch so wichtig für diesen Konflikt, dass ich wusste, also das muss jetzt Sinn ergeben. Es muss Sinn ergeben, auch dass die was hier falsch verstehen und was sie falsch verstehen und warum sie das falsch verstehen. Und da habe ich mich mit einer Linguistin, die das anbietet, die Eleonore Laubenstein, die bietet auch Kurse Conlanging für Autorinnen und Autorinnen. Mit der habe ich mich zusammengesetzt, habe auch diesen Kurs gemacht bei ihr und die hat das dann auch so be wirklich betreut, dieses ganze Projekt. Das war klasse. Die hat mir wirklich von der Pike auf beigebracht, wie man eine neue Sprache konstruiert. Conlang heißt ja Constructed Language. Wie man das konstruiert, wie man anfängt, das war eigentlich letztendlich dann wie ein Baukastensystem. Es war am Ende total einfach, wenn man wusste, wie man es macht, dann war es ganz einfach. Und so kam am Ende eben genau die Sprache raus, die so klingt, wie sie klingen sollte, nämlich wie ein Geflüster. Und die auch von der Grammatik so aufgebaut ist, dass man sie wirklich leicht missverstehen kann. Also, dass es alles Sinn macht und die Sprache zum Buch passt. Das war zugegebenermaßen sehr aufwendig dafür, dass ich ja die Sprache jetzt nicht auf jeder dritten Seite bringe, sondern damit schon eher wenig, also ich haushalte so ein bisschen damit, weil ich weiß, man kann Leser auch abschrecken, wenn das ganze Buch voll ist mit einer fremden Sprache. Das wollte ich nicht, aber es sollte halt trotzdem Sinn ergeben. Und dieser Aufwand war doch tatsächlich ein Viertel bis halbes Jahr, was mich die ganze Aktion gekostet hat, aber es hat sich hundertprozentig rentiert.
Ja, es klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr aufwendig. Kannst du da noch ein bisschen genauer vielleicht erzählen, wie das wirklich funktioniert, dass man eine gesamte Sprache konstruiert? Ich habe auch noch nie, außer von Herr der Ringe, davon gehört, dass man wirklich so eine ganze Sprache designt. Also ich finde das super cool, dass du das auch für Andorin gemacht hast.
Ja, also wie gesagt, das ist echt so eine Art Baukastensystem. Also grundsätzlich geht es damit los, dass man sich erstmal überlegt, wer spricht da und wie klingt der, weil das ist halt was anderes, wenn das irgendein Troll ist oder eine Echse oder in meinem Fall ein wispernder Stern. Ja, also bei mir war ziemlich schnell klar, also das Erste, was mich überhaupt die Eleonore gefragt hat, war: Sag drei Adjektive, wie deine Sprache klingt. Und da habe ich gesagt, zischend, flüsternd, wispernd oder so ähnlich. Und allein in diesen Worten ist schon so viel S und TH und sowas drin. Und genauso haben wir diese Sprache aufgebaut. Also wir haben erstmal alles, was weich und wohl klingt, gestrichen. Zum Beispiel Vokale wie A und U, die kommen überhaupt gar nicht vor. Und wir haben unglaublich viel S-Laute oder eben TH. Ne? Es klingt auch so ein bisschen altnordisch jetzt. Wir haben erstmal wirklich eine Struktur aus Lauten, die überhaupt vorkommen dürfen, erstmal geschaffen. Das war die Grundlage von allem. Und dann geht es wirklich los, dass man halt eine Silbenstruktur macht, eine Satzstellungsstruktur macht. Und dann wirklich, wie sehen meine Nomen aus, auf was für Endungen haben die, wie mache ich aus diesen Nomen ein Verb, das nennt sich Derivation, also eine Änderung. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist der Kampf, der Kämpfer, kämpfen. Kämpfend gekämpft. Ja, all das, oder und dann das Ganze als in der Mehrzahl, wie mache ich aus dem Kämpfer eine ganze Armee? Und also was kann man alles an so einem Wort kennzeichnen, zum Beispiel durch Suffixe, also durch Endungen oder vorangestellte Laute, die das Wort ändern im Ja, wie soll ich, das ist so, so schwer zu beschreiben. Also zum Beispiel kämpfen. Wenn ich passiv machen will, dann stelle ich ein G davor. G kämpft. Ja. Und wenn ich Kämpfer mache, also ein Mann, der kämpft, dann ist es ER hinten dran. Oder wenn ich kämpfen mache, ein Verb, dann ist es EN hinten dran. Und das ist dasselbe, wie es im Deutschen läuft, so läuft es auch in jeder Conlang, dass ich wirklich durch eine Veränderung des Grundwortes alles Mögliche damit machen kann. Und so stellt man sich dann letztendlich eine no also über, man stellt sich Nomen zusammen, Verben, Adjektive, dann Präpositionen, eine K, wie markiere ich einen Kasus, wie markiere ich eine Vergangenheitsform und so weiter. Also all diese Dinge, das lernt man dann Stück für Stück, und dann kann man innerhalb kürzester Zeit einen einfachen Satz bilden. Und es wird natürlich, je länger man sich damit beschäftigt, desto komplexer wird die Sprache und desto komplexer werden auch die Sätze. Aber es geht sehr schnell, dass ich zumindest was ganz Einfaches auf meiner neuen Sprache sagen kann.
Ich habe da auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht, wie Sprachen eigentlich aufgebaut sind. Ich glaube, dass man da auch ganz viel da mitnehmen kann, um andere Sprachen besser zu verstehen, wie die ganzen Sprachen sich eben entwickelt haben. Das ist wirklich sehr interessant.
Ja, genau. Also man muss tatsächlich selbst gar nicht so viele Sprachen sprechen. Ging mir auch so, ich dachte immer, die Eleonore, wenn die solche Kurse gibt, die spricht tatsächlich wahrscheinlich 10 Sprachen oder so. Und sie sagt immer, es ist gar nicht so. Man muss nur das Verständnis für die Sprachen haben. Man muss sie gar nicht sprechen können. Ich kann übrigens meine eigene Conlang auch nicht sprechen. Das fragen mich immer alle, ob ich jetzt irgendwie in meiner eigenen Sprache ganz normale Sätze sprechen könnte. Und das ist nie so. Also ich muss immer meine eigenen Aufzeichnungen als Übersetzungshilfe heranziehen und dann übersetze ich von Deutsch auf Tyrosin. So heißt die Sprache.
Ja, aber ich glaube, das ist, wie du schon sagst, mit einem halben Jahr definitiv auch eine deiner aufwendigsten Recherchen für ein Buch gewesen, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Magst du vielleicht die Story, die wir am Anfang schon angeteasert haben, noch erzählen, die in dem Polizeieinsatz geendet ist?
Ja, sehr gerne. Also das, ja, das war natürlich ein Highlight der Recherche. Also da habe ich so angefangen wie immer. Es ging darum, in Minen der Macht schreibe ich eine Figur, die soll im Laufe der Reihe das Schwarzpulver erfinden. Und man erfindet sehr viel online über die Erfindung des Schwarzpulvers und auch so ein bisschen, was wurde zuerst gemixt und welche Substanzen wurden als erstes so ausprobiert und auch, aber es kam nie so richtig raus. Was, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Zucker und Frettchengalle mit dazu mische, was ja im Roman erstmal so ganz interessant erscheint, Dinge so ein bisschen experimentieren zu lassen. Das konnte mir natürlich niemand beantworten. Und ich habe dann einen Doktor der Chemie angerufen, den ich kenne, und habe ihm gesagt, ja, und was, wenn ich jetzt das noch reinmische und das, was passiert dann? Fliegt es in die Luft oder brennt das nur ein bisschen oder gibt es eine chemische Reaktion? Und er sagte immer, diese Fragen kann ich dir nicht beantworten, weil kein Mensch macht das heute. Und es gibt auch keine Aufzeichnungen über Dinge, die in der Vergangenheit schief liefen. Also ein paar wahrscheinlich schon, aber in letzter Linie ging es ja darum, dass dann aufgeschrieben wurde, was funktioniert hat. Und deswegen, das, was ich also die Person im Buch machen lassen wollte, das konnte mir niemand beantworten. Das war der Hintergrund. Und dann, wie immer, habe ich beschlossen, okay, dann gehe ich jetzt in Selbstversuch. Und dazu brauche ich als allererstes mal die drei Komponenten von Schwarzpulver. Ich nenne die jetzt nicht. Und dann wollte ich halt noch eben anderes Zeug dazu werfen. Und ich wollte alle möglichen Mix-Experimente aus dieser Kombination draußen auf meiner Terrasse machen. Ich habe ein Holzhaus, muss man dazu sagen, war echt keine gute Idee, aber gut. Das hatte ich vor. Ich wollte das auch alles filmen und auf Instagram posten. So toll, guck mal, ich mache hier gerade Experimente. Mir war nicht bewusst, dass man das nicht darf. Man darf kein Schwarzpulver mischen in Deutschland. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also habe ich, wie gesagt, diese drei Komponenten bestellt. Und weil das immer so schön geht, habe ich das bei Amazon gemacht. Da wird alles so schnell geliefert direkt am nächsten Tag. Da gibt es ja auch die tolle Rubrik Kunden kauften auch. Also wenn du das eine eingibst, dann führt es dich direkt zu den anderen beiden. Und ich habe auf alle drei geklickt und alles gemeinsam bestellt. Das kam auch ein, zwei Tage später dann bei mir an und glücklicherweise bin ich nicht sofort in den Selbstversuch gegangen, sondern habe die Sachen erstmal hingelegt. Gott sei Dank, denn einen weiteren halben Tag später saß ich gerade schreibend an meinem Laptop und dann klingelte mein Telefon und dran war die Kriminalpolizei Marburg.
Okay.
Sprengstoffkommando. Und der sehr nette Herr hat erstmal meinen Sohn in Verdacht gehabt, weil er meinte, der hätte vielleicht über meinen, der war damals 17 und der hätte vielleicht über meinen Amazon-Account irgendwie so Sachen bestellt, weil er hier rumbasteln will und irgendwie Sprengstoff ba irgendwas bauen will. Und ich musste dann einräumen, nein, es war nicht mein Sohn, es war ich selbst, denn ich bin Autorin und ich bin ja immer am Recherchieren oder dafür bekannt, dass ich sowas dann gerne auf Instagram mal poste und so. Und der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Der sagt, also wenn sie das gemacht hätten, erstens mal, sie hätten ihr Holzhaus in die Luft gesprengt vielleicht. Und zweitens, das ist absolut verboten. Sie hätten direkt die Straftat zugegeben, indem sie es auf Instagram gepostet hätten. Geht gar nicht, ja. Also der hat mich dann übelst zusammengeschissen und hat dann angekündigt, er kommt jetzt mit seinem Kollegen und sie holen die Substanzen wieder ab. Ich soll die nicht behalten. Dann habe ich ihn noch gebeten, doch bitte nicht im Streifen Wagen zu kommen, sondern mit dem Zivilauto, weil, wie gesagt, ich wohne auf dem Dorf und man will ja doch nicht so sehr in Verruf geraten. Das hat er mir dann Gott sei Dank erfüllt, den Wunsch. Dann kamen die zwei Beamten in Zivil und haben die Substanzen wieder eingezogen, mich auch unterschreiben lassen, dass sie das jetzt mitnehmen und haben mir waren wirklich nett. Ich habe ihnen auch ein Buch geschenkt dann am Ende und sie haben mir noch eine Visitenkarte dagelassen. Wenn ich jemals wieder was über Sprengstoff wissen will, dann soll ich doch bitte Sie anrufen, anstatt zu bestellen? Und die Frage, warum ist es überhaupt passiert, die kommt natürlich auch immer. Also wenn man bei Amazon diese Kombination bestellt, das unterliegt einem Monitoring und dann wird die Bestellung direkt an die örtliche Kriminalpolizei weitergeleitet. Was ja eigentlich auch gut ist, weil so wird verhindert, dass die Leute Sprengstoff bauen.
Aber wäre vielleicht besser, wenn man es gar nicht erst bestellen könnte auf Amazon.
Ja, es ist natürlich so, die einzelnen Komponenten, man kann ja mit jedem Einzelnen für sich nichts anfangen. Und deshalb sind die, jedes Einzelne tatsächlich darf man bestellen, ist auch ungefährlich. Es geht wirklich nur um die Kombination aus allen dreien. Und deswegen, man kann nicht verhindern, dass jemand das bestellt, man kann nur verhindern, dass die drei zusammengemixt werden. Ja.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Echt krasse Geschichte. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der Anruf auch sehr unangenehm für dich war.
Der war unangenehm, aber auch ehrlich gesagt ein bisschen lustig. Also ich meine, ich wusste ja die ganze Zeit, wenn ich das jetzt aufkläre, die glauben mir, die haben auch gesagt, sie rufen nur an, weil ich eh eine völlig reine Weste habe und wenn dem nicht so wäre, würden sie längst mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür stehen. Also mir war klar, ich komme da raus, ich muss das nur erklären und deswegen war es auch ein bisschen lustiger. Man darf generell, glaube ich, nicht alles im Leben immer so wahnsinnig ernst nehmen. Vieles ist eigentlich auch ganz witzig, zumindest im Nachhinein.
Ja, das stimmt. Würdest du auch sagen, weil ich finde, du bist ja auch sehr bekannt für deine verrückten Cosplays auf den Buchmessen, dass dir das auch so ein bisschen dabei hilft, dass du vielleicht selbstbewusster geworden bist und dich mehr zeigst oder dann eben auch traust, dich so ungewöhnliche Dinge auszuprobieren.
Ich weiß nicht, ob, ich glaube, das Cosplay ist eher ein Zeichen davon, dass ich mich das traue. Ich weiß nicht, ob es wirklich geholfen hat. Also, wobei es mir schon hilft. Ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt, wenn ich so auf großen Lesungen war oder so, also vor wirklich vielen Leuten lesen musste oder sprechen musste. Und da habe ich mir dann irgendwann gesagt, ich bin im Cosplay. Das heißt, ich bin jetzt Mira Valentin. Ich habe ja eigentlich einen anderen Klarnamen. Und ich habe mir dann gesagt, mir. Ich heiße eigentlich Regina. Regina kann nichts passieren. Wenn überhaupt, dann ist es ja nur Mirka Valentin, die sich jetzt hier gerade blamiert. Und die gibt's ja eigentlich gar nicht. Das ist ja eine Kunstfigur. Und damit hat sich, also Mirka Valentin hat immer das Cosplay. Und Regina, die läuft auch normal mit irgendwelchen Heavy-Metal-T-Shirts rum. Das heißt, dabei hat es mir tatsächlich geholfen. Aber ansonsten glaube ich, ist das Cosplay tendenziell eher ein Ausdruck davon, dass ich schon extrovertiert bin und ich bin nicht mehr ganz die Rampensau, die ich früher mal war, aber grundsätzlich hatte ich das zumindest viele Jahre in mir drin. Mittlerweile finde ich es auch ganz angenehm, wenn man mal eine Weile Ruhe hat und nicht immer nur auf Rampen und Bühnen stehen muss. Aber ja, also das ist eher ein Ausdruck davon. Aber Recherche ist es teilweise auch, weil auch fürs Cosplay recherchiere ich und gucke ich teilweise, was hatten die Leute an. Das ist ja nicht immer Cosplay, das ist oft auch historische Gewandungen und da recherchiere ich teilweise auch. Oder bin auf Mittelaltermärkten oder auf irgendwelchen, in irgendwelchen Freiluftmuseen, wo ich mir dann auch wieder Sachen kaufe und so. Also, genau. Ist auch ein Teil des Ganzen.
Glaubst du, dass dich deine aufwendigen Recherchen auch von anderen Fantasy-Autoren unterscheiden und das vielleicht auch ein Teil deines Erfolgsgeheimnisses ausmacht?
Ja, das glaube ich tatsächlich, dass das so ist. Also ich glaube, recherchieren tun die meisten, aber sehr wenige gehen so in dieses Erlebnis recherchieren, also diese Selbstversuche, das Reisen, das Ausprobieren, das Sprechen mit Leuten. Da glaube ich, gehen eher wenige hin. Und ich glaube schon, vielleicht ist es nicht für jeden Leser spürbar, aber es gibt schon einige, die das wahrnehmen. Wenn dann dadurch wieder, sei es nur zwischen den Zeilen oder so an Gefühlen und Schwingungen, einfach Dinge rüberkommen, die vielleicht dann nicht drin wären, wenn ich so nicht recherchiert hätte. Und ich habe schon immer so an mich selbst auch den Anspruch, eigentlich bei jeder Buchreihe, die ich schreibe, dass da irgendwas Besonderes sein muss. Irgendwas, was diese Buchreihe von allen anderen Buchreihen, die es gibt, abhebt. Und das war bei Nordblut zum Beispiel diese Wahnsinnsrecherche mit den Wikingern, dieses viele Rumfahren, dieses viele Ausprobieren. Und bei Andorin jetzt ist es die Sprache und auch der Kung-Fu-Kurs und sowas. Ne? Also schon immer irgendwie sowas drin, wenn man sagt, ey, ich habe was Besonderes gemacht. Und ich glaube, das merken die Leute auch, sage ich jetzt mal so. Ich hoffe es.
Denke ich auch. Und auch wenn es vielleicht nicht viele sind, die ebenfalls so nerdig sind und so viel Wissen haben, aber ich glaube, so ein paar Leuten fällt es schon auf, wenn Fakten korrekt recherchiert sind.
Das glaube ich auch. Und vielen, glaube ich, fällt es gar nicht bewusst auf, sondern die merken es irgendwie zwischen den Zeilen, dass die Dinge hier stimmig sind. Ich habe auch noch so ein ganz krasses Beispiel. Wir hatten die Sprache aus Andorin. Die hat dann, also es war dann der Gipfel der Nerdness, dass wir diese Sprache auch noch in einer erfundenen Schrift geschrieben haben, die so an asiatische Schriften angelehnt war. Und da hat auch die Eleonore sich nochmal total reingesteigert und tausende von Büchern gewälzt, um da halt jetzt eine total passende asiatisch aussehende Schrift auch noch zu kreieren, die sie auch selbst erschaffen hat. Und das sind alles so Dinge, das ist ja im Buch auch abgebildet, wo ich mir denke, manche Leute werden da einfach drüber blättern und sagen, oh, das sind ein paar schöne Zeichen, die sehen asiatisch aus, gefällt mir. Und andere werden das in irgendeiner Form durchblicken. Ich meine, niemand wird das ganz hundertprozentig lesen können. schon. Man kann sich zwar auf meiner Webseite so ein kleines selbstgemachtes E-Book runterladen, in dem die Sprache erklärt ist, aber ich glaube, es wird jetzt niemand so weit gehen, dass er sogar diese Schriftzeichen jetzt wirklich lernt und versteht. Aber die Leute werden merken, da ist was. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da ist was, was passt und was genauso passiert sein könnte. Und das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich, was Recherche leisten soll.
Ja, denke ich auch, dass einfach dieses Fundament, auf dem dann die ganze Geschichte aufgebaut ist, einfach auch passt. Und wir haben
Genau.
jetzt gerade auch schon so geklärt, warum Magie Fakten braucht. Was gehört denn für dich noch alles zu so einem richtig gut durchdachten und auch runden Worldbuilding?
Ich hatte ja vorhin mal diesen Fluss erwähnt, der nicht unbedingt jetzt vom Meer zum Berg fließen soll. Und so geht es mir eigentlich generell bei der Welt. Also wenn ich so eine Welt kreiere, die sollte schon auf realen Fakten basieren. Also Natur hat nun mal so irgendwie ihre Gesetze, Physik hat nun mal ihre Gesetze und die sollten auch für die Welt gelten. Und man kann natürlich sich teilweise dann mit Magie behelfen. Also ich hatte tatsächlich mal so einen Fall, wo ein Fluss über ein Gebirge hinweggeflossen ist, von einem Meer zum anderen. Das war halt meine allererste Karte, die ich gebaut habe und da habe ich ziemlich irgendwie random Flüsse reingemalt, würde ich heute nie wieder machen. Und da hat mich irgendwann mal jemand drauf hingewiesen und ich dachte mir dann so, oh nee, das stimmt, das ist aber jetzt echt blöd. Und dann habe ich tatsächlich daraufhin fast meinen ganzen Plot geändert. Es gab dann jetzt in diesem Gebirge Feen und diese Feen haben dann im Gebirge den Fluss entspringen lassen und in beide Richtungen zum Meer geschickt. Und daraufhin war die Tatsache, dass der Fluss einfach komplett über ein Gebirge drüber ging, weil in welche Richtung der floss, habe ich ja nie gesagt, war damit irgendwie klar und hat gepasst wieder, ja. Also man kann sich, wenn man solche Fehler einbaut, tatsächlich oft auch mal mit Magie behelfen, aber man sollte vielleicht auch gucken, dass man sie von Anfang an gar nicht erst einbaut. Und auf der anderen Seite, finde ich, kann man ruhig mal über seinen Tellerrand blicken und die Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Beispielsweise, wie wäre es denn mal mit einer Welt, wo nicht im Norden es kalt ist und im Süden warm, sondern andersrum. Denn die Hälfte der Weltbevölkerung lebt auf der Südhalbkugel und sieht dann die Welt genauso. Die guckt nämlich zum Äquator, wo es warm ist, nach oben und also nach oben, ja, also Norden. Und im Süden ist der Südpol, also da ist es kalt. Und warum nicht mal die Welt so sehen? Also es muss halt, ich finde, man kann sehr viel ausprobieren, aber sollte irgendwie immer so ein bisschen auf einer Logik das Ganze passieren lassen.
Das stimmt, das mit den Flüssen ist mir auch schon passiert. Ich glaube, das war auch so ein klassischer Anfängerfehler. Und mein Freund, der ist dann auch gleich so wissenschaftlich und so, ja, warum läuft denn der Fluss in die Richtung? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, die muss ja überlegen, Flussrichtung und warum und ist da ein Gebirge oder was? Und ich war dann erstmal irgendwie ein bisschen sauer auf ihn. Ich habe auch so gedacht, das ist ja nur eine Fantasy-Welt, das ist doch gar nicht real. Aber ich habe dann auch eingesehen, ja, hat er schon recht und habe das dann alles nochmal sehr stark überarbeitet und durchdacht. Und ja, das macht halt auch wirklich den Unterschied zwischen einem, finde ich, einem guten und einem sehr guten Worldbuilding auch aus.
Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich immer mehr Leute, denen sowas auffällt, weil sie wirklich genau Karten lesen und sich die Sachen anschauen. Und das ist dann schon so ein bisschen peinlich, wenn man da irgendwie völlig versagt. Aber es gehört auch dazu, also dass man auch Fehler macht im Laufe einer
Ja.
Autorenkarriere und die dann auch korrigiert oder Lösungen findet oder nur ein bisschen mehr Magie dazu erschafft, geht ja manchmal auch.
Genau, das stimmt. Magie kann es manchmal auch wieder richten.
Genau.
Hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Rat oder einen Tipp an angehende Fantasy-AutorInnen, die ja, sich vielleicht jetzt noch nicht so ganz trauen, einen Experten anzuschreiben oder sich in einen Kurs selber einzuschreiben, zu einem, ja, Rat, was man machen könnte, um für bessere Recherchen, um sich da jetzt einfach mal zu trauen und den Mut zu finden.
Ich würde sagen, geht mal von online aus. Also online, da kennt sich jeder aus. Es gibt ganz viele, gerade diese Kurse, die ich erwähnt habe. Ja, sowas wird ganz oft online angeboten. Ihr geht auf eine Webseite, ihr findet den entsprechenden Kurs, der euch weiterhilft. Ihr meldet euch an, das geht alles online und dann habt ihr bereits einen Termin und da müsst ihr dann hin und es ist bereits bezahlt und dann werdet ihr da auch hingehen. Und wenn ihr da seid, dann erwähnt ihr irgendwann mal, dass ihr Autorin seid und alle werden mit euch reden und es wird eine total positive Erfahrung sein. Versucht einfach mal sowas. Also auch noch ein kleiner Tipp dazu. Es gibt den Bundesverband junger Autorinnen, der bietet zum Beispiel so Kampfkurse und sowas an. Die bieten auch ganz andere Kurse an. Man muss da auch nicht beitreten. Man zahlt einfach als Nichtmitglied, glaube ich, 10 Euro mehr pro Kurs und so. Das ist aber okay. Und die machen wirklich tolle Kurse. Da habe ich auch einen Kampfkurs schon mal gemacht, also wo es dann auch, also nicht jetzt nur um Kung Fu ging, sondern um alle möglichen Kampftechniken. Auch einen Schwertkampfkurs habe ich da schon mal mitgemacht. Und die bieten zum Beispiel vieles an, wo auch vollkommen von Anfang an klar ist, da werden jetzt auch andere AutorInnen kommen und probiert das einfach mal. Also gerade wenn der erste Kontakt in irgendeiner Form über Online-Medium oder über E-Mail läuft, dann glaube ich, kriegen die meisten das am Ende doch hin. Also wenn man nicht sofort den Telefonhörer zücken muss, das mögen ja die wenigsten.
Ja, und vielleicht auch einfach mal im Freundeskreis rumfragen. Vielleicht mag ja auch jemand mitkommen und dann macht man es zu zweit. Das habe ich nämlich jetzt gerade. Das ist eine Geschichte, die kennst du schon, wo eigentlich nur eine Nebenfigur Pole-Dancerin ist. Aber das hat mich so neugierig gemacht, dass ich unbedingt eine Schnupperstunde mal machen möchte. Und ich habe mit einer Freundin angemeldet und Ende April gehen wir beide zusammen zu einer Schnupperstunde zum Pole Dancing.
Yay, sehr cool. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das ist ungefähr dieselbe Zeit, wo ich dann meinen Bildhauerkurs mache.
Ah, sehr cool. Okay, dann sind wir
Du
beide was aus dem
tanzt
Ruder.
an der Stange und ich kloppe Steine. Super.
Genau. Sehr, sehr cool. Dann hätte ich zum Abschluss noch die Frage an dich, liebe Mira. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Also aktuell, nachdem ich aus einer totalen Stressphase komme, mit Buchreihe fertig schreiben, Buchmesse hinter mich bringen, alles fertig machen für den Urlaub, wird der perfekte Sonntag sein, der mich jetzt bald erwartet, nämlich in Venedig sitzen, den Tauben auf dem Markusplatz zugucken und dazu einen riesen Eisbecher in mich reinschaufeln.
Oh, das klingt so perfekt. Ich komme mit. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und nochmal bei mir im Podcast warst. Also es war richtig, richtig interessant, was du alles so erzählt hast. Viele der Dinge, die habe ich ja selber auch so noch gar nicht gewusst. Und ich glaube, es hat auch beim Anhören richtig viel Spaß jetzt gemacht.
Klasse, ich freut mich, wenn es dir auch Spaß gemacht hat und wenn es vielleicht ein paar Leuten auch hilft oder eine kleine Inspiration darstellt.
Ich hoffe, du hattest mit der heutigen Folge genauso viel Spaß wie Mira und ich. Und falls du gerne bei mir auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann melde dich doch sehr gerne zu meinem monatlichen Newsletter an. Das heißt, du bekommst maximal 12-mal im Jahr eine E-Mail von mir und darin stehen dann alle wichtigen Neuigkeiten und Updates und woran ich gerade so arbeite und Neuerscheinungen. Also du verpasst dann nichts mehr und zusätzlich gibt es halt auch noch den Zugang zu dem Downloadbereich auf meiner Website mit deiner Newsletter-Anmeldung. Das heißt, du hast dann auch Zugriff auf viele buchige Extras, wie zum Beispiel Leseproben oder du erhältst die exklusive Kurzgeschichte, die wahre Geschichte der 7 Meilenstiefel von mir. Außerdem gibt es auch Handletterings und Artworks zum Downloaden. Zum Beispiel als hübsche Lesezeichen für deine Bücher. Also, du siehst, eine Newsletter-Anmeldung lohnt sich schon allein wegen der kostenlosen Kurzgeschichte, die es dann gratis mit dazu gibt. Und zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich sehr über eine Bewertung des Podcasts freuen würde. Egal, wo du den Podcast gerade anhörst, lass doch dort sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und vergiss nicht, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.